Deutschlandfunk, der Tag.
Ich weiß um die Verantwortung. Ich weiß auch um die Dimension der Aufgabe, die jetzt vor uns liegt. Ich begegne dem mit größtem Respekt. Und ich weiß, dass es nicht einfach werden wird.
So klingt der Wahlsieger Friedrich Merz nach dem Erfolg der Union. Da ahnt einer schon, vor welcher Aufgabe er als Kanzler stehen wird. Das Land polarisiert wie selten und mit Donald Trump, ein Mann im Weißen Haus, der gerade entschlossen scheint, die Europäer im Regen stehen zu lassen und die Ukraine vielleicht ja auch. Nach dem ersten Aufschlag aus der Nacht von Sandra Schulz erklärt uns Katharina Hamberger aus unserem Berliner Studio gleich genauer, was Friedrich Merz und die Union jetzt reißen müssen und welche Hürden dabei im Weg stehen könnten. Zweite Station heute Kiew. Seit 36 Monaten verteidigt sich die Ukraine gegen Aggressor Russland. Die Aussichten auf Frieden düster. Das ist der Tag, Römisch 2, für diesen 24. Februar 2025. Ich bin Jasper Bachenberg.
Wissen Sie, nach 3 Jahren Krieg nimmt man solche Tage wie heute anders wahr. Ein weiteres Jahr Schmerz. Ein weiteres Jahr der Jungs gedenken, die getötet wurden. Für uns ist es kein Fest.
Am Tag danach hat sich der Nebel ein bisschen gelichtet. Klar ist inzwischen, die Liberalen sind draußen, aber auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und das heißt, eine Mehrheit für Friedrich Merz als Kanzler wäre mit der SPD zusammen jedenfalls möglich. Tag danach, das heißt auch immer die sogenannten Gremien beraten. Bei der CDU reden wir über das Präsidium und den Parteivorstand. Und unter anderem, das hat Katharina Hamberger in Berlin für uns im Blick. Hallo Katharina.
Hallo Jasper.
Also, wenn wir bei diesen Beratungen jetzt erstmal bleiben, kann man schon sagen, welche Botschaft heute am Tag danach von der CDU kommt?
Also zum einen, dass man sich natürlich freut, dass man diese Wahl gewonnen hat und dass man nach 3 Jahren wieder aus der Opposition rauskommt und höchstwahrscheinlich, wenn nicht alles schief geht, den Kanzler stellt. Gleichzeitig habe ich auch gehört, dass diese Gespräche heute durchaus nicht jetzt von Jubel getragen waren, sondern dass man schon auch sieht, dass es eben nicht ein Ergebnis war, das jetzt weit über die 30 gegangen ist, sondern eben unter 30 liegt. Man hatte sich 30% und plus erhofft, dass man besonders mit besonderem Ernst in Richtung ostdeutsche Bundesländer schaut, wo die Union ja kein einziges Direktmandat geholt hat und die AfD dafür bis auf ein paar wenige Stimmkreise alles gewonnen hat. Also das sieht man schon mit Sorge und das war heute wohl auch eines der großen Themen in dieser Präsidiumssitzung, in dieser Vorstandssitzung, eben, dass gerade die ostdeutschen Vertreter gesagt haben, liebe Friedrich Merz, ne, die nächste Bundesregierung muss hier echt was reißen, sonst droht uns hier ganz Übles in unseren Bundesländern. Es stehen ja auch Landtagswahlen an. Sachsen-Anhalt ist das nächste. Also das ist das eine. Und dann fand ich noch interessant heute auch, wie Friedrich Merz dann danach aufgetreten ist. Wir haben vielleicht oder Teile haben vielleicht noch in Erinnerung diesen Wahlkampfauftritt in München, wo er gegen linke Spinner geschimpft hat, die Leute, die nicht alle Tasten im Schrank hätten und so. Also mit einer Tonalität, die bei Grünen und bei SPD echt Wunden geschlagen hat. Und nochmal Porzellan zerschlagen hat auch. Und heute ist er da ganz anders aufgetreten, also viel zugewandter. Und ich bin mir sicher, dass die SPD auch und dass wir da zusammenfinden werden und so weiter und so. Und ich will ja nicht, dass die SPD zerstört wird. Wir brauchen eine starke Sozialdemokratie, also einen sehr zugewandten Ton.
Und warum das wichtig ist für Friedrich Merz und für alles, was dann in den nächsten Tagen und Wochen kommt, darüber reden wir gleich noch. Ich will noch kurz bei der Union bleiben. Also weil stärkste Kraft ja, aber doch auch das zweitschlechteste Ergebnis überhaupt, also das schlägt ja schon ins Kantor. Ich habe dich jetzt so verstanden, also gebremster Jubel nach außen und nach innen, schon ein Stück Ernüchterung. Wie ist denn das passiert? Gibt es da schon erste vorläufige Antworten, dass das eigene Potenzial, das selbst erkannte Potenzial bei CDU und CSU gar nicht ausgeschöpft werden konnte?
Ja, da gibt es sehr unterschiedliche Analysen. Also das wird man sich sicher nochmal im Detail anschauen bei der Union, denn die Ausgangslage war ja gut eigentlich für CDU und CSU. Die sind ja gestartet nach dem Ampelbruch bei 33, 34%. Das Institut Allensbach, das ja eher CDU zugeneigt gilt. Das hat damals die Union sogar bei 36% oder 37% gesehen, also schon sehr hoch. Und dann kommt dieser Fall auf unter 30%. Und dann gibt es die einen, die sagen, ja, also diese Bundestagswoche, in der man die Stimmen der AfD in Kauf genommen hat für eine Abstimmung, das hat geschadet. Man hat dann vielleicht möglicherweise vielleicht rechts ein paar Stimmen gewonnen, aber dafür in der Mitte viel mehr Stimmen verloren. Es gibt aber auch andere, die sagen, ja, wir haben da irgendwie mal einen Pflock eingehauen, sind aber danach nicht konsequent geblieben und haben wieder Kompromiss signalisiert. Also es geht ja in zwei völlig unterschiedliche Richtungen. Gibt wohl auch die Analyse, dass gerade Wahlkampf, der vielleicht nicht modern genug war. Wir sehen ja, Linke und AfD haben gerade über die sozialen Netzwerke sehr viele junge Wähler und Wählerinnen offenbar auch erreicht. Die liegen ja bei den Erstwählern vorne. Und dass das sicher auch nochmal ein Thema ist, wo man sich damit beschäftigen muss, denn der Social-Media-Wahlkampf der Union, ja, der war jetzt, ne, da hat man angefangen mit dem Wahlkampf, aber man hat nicht weit vorher schon so richtig angefangen. Also das sind sicher Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Bin auch mal gespannt, wie die Wahlanalyse bei der CSU läuft. Denn gerade die CSU hat sich ja auch ausgerechnet, dass sie weit über die 40% kommt und ist jetzt auch bei 37 roundabout gelandet. Das ist zwar besser als beim letzten Mal und sie kann immer noch sagen, wir sind auch eine Stütze dieses Unionskonstruktes, dieser beiden Schwesterparteien. Aber besonders toll ist das jetzt auch nicht für Markus Söder. Und der Social-Media-Wahlkampf, der kann es bei ihm jetzt nicht gewesen sein.
Okay, und um noch einen Punkt bei diesem Thema, der hochumstrittene Kurs gegenüber der AfD zu machen. Also ich verstehe dich so, diese alte Frage, diese nie klar beantwortete Frage, die bleibt auch weiter nicht klar beantwortet. Wie halten wir es mit Nähe, Distanz, Abgrenzung oder Annäherung zur AfD? Das wird weiter ein wichtiges, ein präsentes Thema bleiben, auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, oder?
Naja, das wird sicher ein wichtiges Thema bleiben. Ich glaube, klar ist, dass man sich abgrenzt, dass man nicht zusammenarbeitet. Das ist eigentlich das, was man, wo man sich schon einig ist, dass man sagt, wenn man das tut, wenn man der AfD zu viel Raum gibt, dass man dann die Union ja eigentlich kaputt macht. Man muss ja nur mal in andere europäische Länder gucken und sieht, was passiert, wenn man sich rechtspopulistischen Parteien annähert, beziehungsweise mit denen möglicherweise sogar koaliert. Also das sieht man schon, aber es ist dann gleichzeitig eben die Frage, wie weit geht man auf Themen ein, die gerade die AfD vor sich herträgt? Wie weit lässt man sich beim Thema Migration möglicherweise treiben? Wie sehr geht man auf das ein, was die AfD da als Problem benennt? Da gibt es sehr unterschiedliche Interpretationen. Die einen sagen bloß nicht, Themen der AfD übernehmen. Die anderen sagen, wir müssen die Probleme lösen, die die Menschen beschäftigen und der AfD damit den Nährboden entziehen. Das hat Friedrich Merz heute auch noch so mal gesagt. Also da ist schon die Frage, wie gestaltet man das und schafft trotzdem eine gewisse Abgrenzung zur AfD. Und es wird natürlich, kann ich mir gut vorstellen, in der Partei möglicherweise den ein oder anderen auch geben, gerade in Landesverbänden, wo die AfD stark ist, der vielleicht doch nochmal sagt, müssen wir uns vielleicht doch nochmal denen in irgendeiner Form öffnen oder über Koalitionen nachdenken. Also dieses Thema wird auf jeden Fall bleiben.
Und um da gleich nochmal zu bleiben, bevor wir dann auf die Verhandlungen, die sich anbahnden zwischen Union dann und SPD sprechen. Also von der AfD wissen wir ja jetzt aus der Wahlnacht schon, dass die sagen, wir werden, unter anderem gemeint ist natürlich CDU und CSU, wir werden die jagen in Sachen Migrationspolitik. Merz hat gesagt, er will einen harten Kurswechsel. Er hat öffentlich gesagt, quasi am Tag 1 im Kanzleramt wird er da eine ganze Reihe von Anweisungen losschicken. Und die AfD sagt, na, mit der SPD wird das nicht passieren. Und das heißt dann, in 4 Jahren sehen wir uns bei der nächsten Bundestagswahl wieder. Und da werden wir dann stärkste Kraft werden. Also der Druck bleibt ja hoch, mutmaßlich von der AfD.
Ja, das ist völlig klar. Also das ist auch nicht neu, dass sie den Druck auf die Union machen wollen und dass das immer so ein zwiespältiges Spiel ist, das die AfD da macht. Also dass sie einerseits eben sagt, ihr kriegt ja gar nichts hin. Und dass sie auf der anderen Seite dann wiederum von irgendwie einer ausgestreckten Hand spricht und die versucht, die Union in eine Koalition zu locken. Aber die AfD spricht ja auch völlig offen aus, dass sie eigentlich die Union kaputt machen möchte und dass sie deren Platz im konservativen rechten Parteienspektrum einnehmen möchte. Und dessen ist man sich zumindest an der Parteispitze durchaus bewusst. Und man muss jetzt eben zeigen, wo zieht man die Grenze und wo ist die Grenze für eine demokratische Partei und wie weit geht man da auf das ein, was die AfD immer wieder von sich gibt? Ich glaube auch, die Frage ist dann gar nicht so sehr, dass man jetzt alle Maximalforderungen durchkriegt in so einer Koalition, sondern die Frage ist natürlich auch, wie weit man da bestimmte Botschaften sendet, Symbolpolitik vielleicht auch betreibt und wie sehr man möglicherweise eben auch andere Themen angeht, die ja sozusagen hinter dieser Asyl- und Migrationsdebatte immer stecken, die ja vielleicht noch viel wichtiger sind für die Menschen, wie zum Beispiel Wohnen, Kindergärten, Schulen, Rente. Das, glaube ich, sind so Themen, mit denen man natürlich auch Menschen dann wieder vielleicht für sich überzeugen kann. Auch soziale Themen, die gerade auch in den ostdeutschen Bundesländern eine riesige Rolle spielen und vielleicht zu wenig adressiert worden sind.
Und damit sind wir ja quasi schon mitten bei dieser Perspektive, dass es jetzt Verhandlungen dann bald schon geben wird zwischen der Union auf der einen Seite und der SPD auf der anderen Seite. Merz braucht die SPD für eine Mehrheit. Die Grünen braucht dann nach dem jetzigen Stand der Dinge ja nicht mehr. Ist für dich klar, also die Grünen sind damit auch raus und Merz wird sich darauf stützen oder wird ins Visier nehmen, sozusagen mit der SPD zusammenzukommen. Denn immerhin ist die Mehrheit ja nicht so allzu groß mit 12 Stimmen Union und SPD zusammengerechnet, stand jetzt.
Ja, ich glaube, man wird es auf jeden Fall bei dieser, was man früher Große Koalition genannt hatte, aber ich glaube, das kann man so nicht mehr sagen. Also da wird man es bei belassen. Wenn man gestern im Adenauerhaus sich umgehört hat, hat man gesagt, oh Gott, jetzt muss man schon darum beten, dass die FDP aus dem Parlament fliegt, damit wir kein Kenia kriegen. Also keine Koalition mit SPD und Grünen, damit das nicht notwendig ist, weil man eben auch sagt, wenn das passiert, wenn wir gezwungen werden in eine Koalition mit den Grünen und wenn wir das machen, dann wird die AfD noch stärker, weil man dann eine Dreierkoalition hat, in der es wahnsinnig schwierig wird.
So, atmosphärische Annäherung hast du schon ein bisschen beschrieben. Das war ja durchaus mit dem Respekt bei Wahlkampfveranstaltungen zuletzt dann auch so. München war dann wieder ein Ausreißer in die andere Richtung. Aber auch heute das Signal, also wir werden da schon zusammenkommen. Ist das so selbstverständlich und wird das so leicht sein? Oder wo siehst du da die großen Hürden, wenn es diese Verhandlungen, diese Gespräche jetzt geben wird?
Ich glaube, die erste große Hürde ist erstmal, dass die SPD sich aufstellt. Ein bisschen neu sortiert, die hat da viel zu tun jetzt. Wer sind denn eigentlich die Ansprechpartner, mit denen sich ein Friedrich Merz, ein Thorsten Frey von der Union treffen kann und sprechen kann? Und dann geht es wirklich um die Frage, welche großen Brocken löst man schon in Koalitionsverhandlungen? Wo kann man sich einig werden? Da gibt es sicher Überschneidungspunkte. Also würde sogar sagen, in der Migrationspolitik gibt es einige. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die SPD da durchaus auch mitunter einen harten Kurs an den Tag legt. Aber die Zurückweisung an der Grenze von Asylsuchenden zum Beispiel, die Union ja unbedingt möchte und durchsetzen möchte, da sagt die SPD, nee, das halten wir für europarechtlich höchst problematisch. Das wollen wir nicht. Da gehen wir eigentlich nicht mit. Also das ist etwas, wo man sicher länger drüber diskutieren muss. Wirtschafts- und Finanzfragen, würde ich sagen, sind auch noch so ein großer Brocken. Schuldenbremse hat sich vielleicht dadurch erledigt, dass man ja im Moment gar keine Zweidrittelmehrheit hat im Parlament, außer mit der Linken möglicherweise oder eben mit der AfD, um da überhaupt etwas zu verändern. Aber die Frage trotzdem, wie finanziert man gewisse Dinge, wie geht man mit Steuerfragen um, das sind alles so Sachen, die man klären muss und die sicher nicht ganz einfach werden zwischen SPD und Union. Aber ich glaube auch, dass sich beide Partner dessen bewusst sind, dass sie das eigentlich hinkriegen müssen, weil es sonst eine Minderheitsregierung oder Neuwahlen gibt und das würde wahrscheinlich niemandem nutzen.
Und sie müssen es auch deswegen hinkriegen und zwar ziemlich flott, wenn man sich die allgemeine Großwetterlage anguckt, gerade in der Weltpolitik, gerade dramatische Weichenstellungen, Verschiebungen, insbesondere durch Donald Trump und die US-Administration da in Washington, also ein möglicher Diktatfrieden für die Ukraine zu russischen Bedingungen, Europa künftig allein zu Hause für die eigene Sicherheit und die der Ukraine selbstverantwortlich. Würdest du sagen, so langsam wird erst überhaupt klar, dass das eine der gigantischen Herausforderungen für die nächste Bundesregierung, für die nächsten Jahre sein wird?
Also man hat das sicher im Wahlkampf schon auch gesehen. Wenn man gerade Friedrich Merz immer wieder zugehört hat, der hat das schon auch adressiert, aber es war nicht das große Thema und es wird jetzt zu dem großen Thema. Also diese Pressekonferenz zum Beispiel heute bei der Union, die war davon gekennzeichnet, dass wahnsinnig viel Presse aus dem Ausland da war und da sehr, sehr viele Fragen zum transatlantischen Verhältnis, zu dem Verhältnis zu Großbritannien, der Europäischen Union gestellt worden sind. Und man schon gemerkt hat, dass das auch etwas ist, was Merz auch umtreibt, dass ihn die Situation in den USA beunruhigt, weil er nicht weiß, was da kommt. und dass es schon das Ziel ist, dass man da zumindest eine europäische Einigung hinkriegt, dass man da zusammenarbeitet. Dass, er hat jetzt auch nochmal gesagt, er hat mit Emmanuel Macron telefoniert, auch mit Keir Starmer des Öfteren. Also, dass er schon versucht, diese Bande wieder zusammenzuhalten.
Und hast du schon die Idee, dass es so, dass Merz da auch gut vorbereitet ist, dass er so eine eigene Handschrift hat? Einem fallen ja ein paar Dinge ein, paar Pflöcke, die er eingeschlagen hat. Die Taurus, Lieferung von Taurus Marschflugkörpern ist sicherlich eines, aber so eine eigene, ganz eigene Handschrift, da ist auch viel Kontinuität eigentlich im Grunde, oder?
Das ja, aber ich glaube, die eigene Handschrift bei ihm, die er zumindest jetzt im Moment versucht, so ein bisschen auch zu artikulieren, ist, dass er sagt, ich habe einen deutlich besseren Draht zu den europäischen Partnern gerade als Scholz ihn hatte, also das wieder deutlich stärker zu beleben, Deutschland auch nochmal eine andere, ja, anderes Gewicht innerhalb der Europäischen Union zu geben, als es die letzten Jahre vielleicht hatte oder zumindest gefühlt hatte. Und das ist das, was er dem, glaube ich, jetzt mitgeben will. Auch die transatlantischen Beziehungen, das ist etwas, wo Merz, glaube ich, nochmal eine andere Einstellung hat, als sie Scholz hat. Merz kommt ja, ne, aus so einer transatlantischen, also aus der Atlantikbrücke war er Vorsitzender, ist so ein Bündnis, das gerade diese Beziehungen sehr im Blick hat und sich zum Ziel gesetzt hat, die zu beleben. Also das bringt er ja alles mit und das ist ihm ja alles auch sehr, sehr wichtig und das merkt man auch immer wieder.
Katharina, danke nach Berlin.
Gerne.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor, nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten. Angriffe wurden aus Mariupol, vom Grenzgebiet im Osten und aus Charkiw gemeldet, aber auch aus der Hauptstadt Kiew und aus Lviv im Westen des Landes. Die ukrainische Regierung verhängte das Kriegsrecht.
So klang das in der ARD vor 3 Jahren. Seitdem führt Russland Krieg gegen die gesamte Ukraine. Seitdem kämpft das Land ums Überleben. Der Preis an der Schwelle zum 4. Jahr: Zehntausende Tote, zerstörte Städte, verwüstete Landschaften. Militärisch steht die Ukraine lange schon mit dem Rücken zur Wand. Und gerade jetzt untergräbt Donald Trump in Washington außerdem die gesamte Sicherheitsarchitektur in Europa. Die Ukraine steht am Jahrestag also gewaltig unter Druck. Was ist an diesem Tag die Botschaft von Präsident Volodymyr Zelensky? Das habe ich unsere Korrespondentin Rebecca Barth in Kiew gefragt.
Ich glaube, dass er heute noch einmal unterstreichen will, dass Russland seine Kriegsziele in diesen 3 Jahren nicht erreicht hat. Wenn wir zurückdenken, da ging es darum, die Regierung zu stürzen, die Hauptstadt Kiew einzunehmen, die Ukraine zu unterwerfen. Und das muss man doch 3 Jahre später, wo es auch so schlecht aussieht an der Front für die Ukraine, wo die ukrainischen Truppen unter Druck stehen und wo man weite Teile seines Landes eben unter russischer Besatzung hat und nicht zurückerobern konnte, doch noch einmal betonen, dass Russland trotzdem nicht gewonnen hat. Zelensky hat heute einen Post auf Telegram geschrieben und da sagte er unter anderem, die Ukraine lebt und kämpft und sie hat mehr Freunde als je zuvor. Also sie ist nicht isoliert, sondern im Gegenteil, sie hat in diesen vergangenen 3 Jahren eine schnellere Anbindung an den Westen erfahren, als sie es sich vielleicht selbst gedacht hätte.
Und das ist ja in Kiew, wenn man sieht, was da heute passiert, tatsächlich auch ganz buchstäblich so. Die Spitze der EU ist heute in Kiew, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der Ratspräsident Antonio Costa und außerdem wirklich eine, wie ich finde, beeindruckende Reihe weiterer Staats- und Regierungschefs aus Kanada, aus Dänemark, aus Estland, Finnland, Island, Litauen, Lettland, Norwegen, Spanien und Schweden. Also eine lange Liste. Wie wichtig ist das in einem Moment eben, in dem wir alle mitbekommen haben, wie Trump drauf und dran ist, seine Unterstützung für die Ukraine in Frage zu stellen, indem er sich Russland manchmal auch bis in die Rhetorik annähert und indem es eben so aussieht, als könnte es möglicherweise ein Abkommen am Ende geben, ausgehandelt zwischen Trump und Putin, das zu Lasten der Ukrainerinnen und Ukrainer geht und zu Lasten eben auch der vielen europäischen Unterstützer.
Das ist sehr wichtig für die Ukraine. Das Land ist in einer wirklich schwierigen Situation und hat sehr wenig Spielraum. Und ich glaube, das, was wir hier heute erleben, ist die beste Art, wie man diesen sehr kleinen Spielraum doch auch nutzen kann. Auf der einen Seite ist es ein starkes Symbol. Diese lange Liste an Staats- und Regierungschefs hat wirklich auch starke Bilder produziert. Das muss man so sagen. Sie haben gemeinsam der Gefallenen gedacht. Sie waren gemeinsam auf dem Maidan, haben sich dort fotografieren lassen in einer Reihe. Das wirkt allein bildlich stark und ist damit natürlich schon auch eine Nachricht, die man so in die Welt setzen kann. Und dann sind auf diesem Unterstützungsgipfel, nenne ich ihn jetzt mal, zu dem Selenskyj eingeladen hatte, der in Präsenz mit diesen 13 Staats- und Regierungschefs, aber eben auch online stattfindet, durchaus auch weitere Hilfen versprochen wurden. Hilfen in Milliardenhöhen von vielen verschiedenen Staaten. Und ich glaube, das größte Paket hat dort Kanada angekündigt, mit unter anderem 25 weiteren Schützenpanzer, die Kanada an die Ukraine liefern möchte in den kommenden Monaten.
Mhm. Und weil du ja auch die Großwetterlage kennst und im Blick hast, wirkt das für dich so, als sei das mehr als ein sehr wichtiges Symbol, dass diese ganzen Staats- und Regierungschefs da sind und ihre Solidarität bekunden und sagen, wir sind heute alle Ukrainerinnen und Ukrainer. Ich glaube, der EU-Ratspräsident war das in diesem Fall. Das ist auch langsam, aber wichtig in dieser Zeit, handfest und konkret wird, dass die Europäer tatsächlich alles tun, um was immer an Lücke entsteht seitens der Unterstützung aus den USA, da wirklich jetzt mehr zu leisten und mehr auf die Beine zu stellen.
Also das ist das, worauf es jetzt ankommt, zu sagen, dass verschiedene Sicherheits- und Militärexperten immer wieder sollten sich die USA tatsächlich zurückziehen, militärisch aus Europa, dann ist Europa nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Also die Gefahr ist nicht nur für die Ukraine sehr groß, sondern für ganz Europa. Das hier kann ein erster Schritt sein. Wir haben es in den vergangenen Jahren ja mehrmals unzählige Male hier in Kiew erlebt, dass westliche Staats- und Regierungschefs hierher kamen, wundervolle Worte gefunden haben, auch meistens ein Hilfspaket dabei hatten, aber wirklich strategische Veränderungen, strukturelle Veränderungen gab es nicht und die haben dazu geführt, dass man nun eben diese auf dem Schlachtfeld festgefahrene Situation hat. Die Ukraine ist da in einer wirklich schwierigen Lage, steht sehr stark unter Druck, nicht nur, weil die Hilfe aus dem Westen nicht ausgereicht hat, sondern auch, weil innenpolitisch Fehlentscheidungen getroffen worden sind. Das muss man ganz eindeutig so sagen, aber man hat im Westen die Zeit, die letzten 3 Jahre nicht ausreichend genutzt. Nutzt, um sich auf diese schwierige Situation jetzt vorzubereiten.
Und wenn wir auf diese schwierige Situation noch mal etwas genauer gucken. Diese harten Botschaften aus Washington sind für alle eine große Herausforderung, für alle, die die Ukraine weltweit gewissermaßen unterstützen. Wie ist Selenskyj mit dieser Herausforderung in den letzten Wochen umgegangen? Er war ja auch, hatte man das Gefühl, einigermaßen vor den Kopf gestoßen, welche Ansagen da auf einmal aus den USA kamen.
So wirkte er auf mich auch, also überrascht, durchaus schockiert und unglaublich müde. Und damit ist er auch ein Symbolbild für die gesamte ukrainische Bevölkerung. Auch die waren schockiert und sind allgemein sehr müde nach 3 Jahren Krieg. Er hat dann die Aussagen von Donald Trump sehr scharf zurückgewiesen. Nicht, dass er laut geworden ist, aber doch inhaltlich scharf. Er hat ihm vorgeworfen, er würde im Raum russischer Desinformation leben und er wünsche sich da mehr Ehrlichkeit, auch von den amerikanischen Partnern. Das sind ja durchaus sehr scharfe Töne. Das ist auf der einen Seite gut angekommen in der ukrainischen Bevölkerung. Auf der anderen Seite gibt es wenige Stimmen, aber sie gibt es, die sagen, ob das so richtig war. Das wissen wir nicht so ganz. Ist nicht Donald Trump vielleicht jemand, der Kritik nicht sonderlich gut ab kann? Wäre es nicht vielleicht strategisch besser, wenn wir nicht so scharf Donald Trump kritisieren? Aber die allermeisten Menschen hier in der Ukraine sind stolz auf ihren Präsidenten, dass er auch gegen einen Trump dagegen hält. Und diese Angriffe von Trump haben darüber hinaus dazu geführt, dass sich die Ukrainer gerade jetzt wieder vereinen. Sie sagen von sich selbst, wir sind immer besonders stark, wenn die Situation für uns besonders schlecht zu zu sein scheint.
Jetzt lesen wir im Moment viel über dieses Abkommen, über seltene Erden, über wichtige, wertvolle Rohstoffe, die in der Ukraine sind, die es dort gibt, die aber zu großen Teilen noch gar nicht erschlossen sind. Das ist länger schon im Gespräch, aber in den letzten Wochen hat das ja eine große Rolle gespielt. Es gab dann Berichte, dass es einen ersten Vorschlag gab seitens der USA, der von Kiew-Brüsk zurückgewiesen wurde. Da sollten die gleich irgendwelche Verträge unterschreiben. Und jetzt sehen die Berichte so aus, dass man sich doch annähert und dass ein solches Abkommen in Reichweite rückt. Wie ordnest du das ein, in diesem Versuch irgendwie umzugehen mit dem, was von Donald Trump und dieser Administration kommt?
Es war ja zunächst einmal tatsächlich ein Versuch der Ukrainer, noch bevor Trump gewählt wurde, mit diesem Donald Trump umzugehen, mit dem Dealmaker Trump, indem man eben sagt, hey, wir haben hier einen Deal, wir haben wahnsinnig viele Rohstoffe, auf denen wir sitzen, da kommen wir doch mit Sicherheit zusammen. Und dann scheint es jetzt so auszusehen, oder so liest es die Ukraine unter anderem, dass die USA versuchen, die Ukraine zu erpressen. So empfinden hier viele Menschen diese Verhandlungen, was konkret dort verhandelt wird, ist nicht genau bekannt. Und das macht es sehr schwierig, das einzuschätzen. Aber das scheint gerade, dieses Abkommen scheint eben der große Zankapfel auch zwischen der ukrainischen Führung und der amerikanischen Führung zu sein. Wir wissen nur nicht genau, was fordert die USA von der Ukraine genau und was würde die Ukraine im Gegenzug bekommen? Die Ukraine sagt, wir brauchen Sicherheitsgarantien und die Amerikaner möchten die Rohstoffe fördern, aber geben uns dafür keine Sicherheitsgarantien. Aber da steht es sozusagen Aussage gegen Aussage, uns liegen keine Dokumente vor, aber da kommt es wirklich auf das Detail, auf die Details an, worüber reden wir hier, um dann einschätzen zu können, wie würde das die Lage für die Ukraine gegebenenfalls beeinflussen. Denn wenn es um nur Rückzahlung bereits ja, ausgezahlter amerikanischer Hilfen geht oder wenn es nur um eine Weiterführung der Militärhilfe sozusagen auf jetzigem Niveau geht, dann wäre das keine Rettung für die Ukraine. Dann würde es ihr zwar helfen, sich weiter zu verteidigen, aber wir sehen die militärische Entwicklung vor allem im Osten der Ukraine, ein langsames, sehr langsames, aber doch stetiges Vorrücken der russischen Truppen. Das wären also keine Sicherheitsgarantien und das ist eben der Punkt, der für die Ukraine zentral ist.
Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, dass diese harschen Ansagen aus Washington von Donald Trump in der Ukraine nach deinem Eindruck den Effekt haben, dass sie die Menschen auch quasi aufs Neue miteinander vereinen in dem Willen, sich gegen Russland zu behaupten. Wenn es jetzt um mögliche Verhandlungen geht und ja ab und zu auch um Einzelheiten, wie so ein Abkommen aussehen könnte, um die Sorge, es könnte sozusagen nach russischen Bedingungen auch verhandelt werden von Donald Trump. Welchen Eindruck hast du von den Menschen im Land? Wie stehen die zu diesem ganzen Thema? Wie schauen die da drauf?
Also die sind nun auf jeden Fall besorgt, dass sich ihr wichtigster Verbündeter zurzeit äußert, ja, rhetorisch sehr ähnlich ihrem größten Feind sozusagen. Also Donald Trump gibt da Dinge von sich, die sind die Menschen von Wladimir Putin, vom Machthaber in Russland gewöhnt. Und das ist sehr schwer für die Menschen hier. Gleichzeitig sind viele bereit, auch viel zu geben für einen stabilen Frieden. Aber da ist das Wort stabil zentral. Die Menschen wünschen sich natürlich ein Ende des Krieges. Das wünschen sie sich seit 3 Jahren. Aber sie haben eine sehr große Angst davor, dass Russland in der Zukunft wieder angreifen wird oder sich einfach auch nicht an Waffenstillstandsvereinbarungen hält. Also gerade würde ich sagen, wir reden auch nicht über einen Frieden, sondern erstmal darum, einen Waffenstillstand zu erreichen. Da schätzen hier in der Ukraine viele die Lage so ein, dass man das durchaus in diesem Jahr schaffen könnte, weil viele auch glauben, dass Russland ebenso ein Interesse daran hat, weil auch Russland eine Pause braucht, so hoffen es hier zumindest viele Menschen, weil die ukrainische Armee der russischen Armee doch auch große Verluste zufügt.
Dann lass uns noch über deinen ganz eigenen Blick auf dieses Land schauen. Du bist seit vielen Jahren, seit 11 Jahren, regelmäßig in der Ukraine und berichtest von dort. In den letzten 3 Jahren hast du das getan als ARD-Korrespondentin in Kiew. Du warst vor 3 Jahren auch im Land als eine der wenigen Reporterinnen, Reporter überhaupt, als Russland diese Großinvasion gestartet hat. Heute ist dieser Jahrestag. Wie schaust du an einem solchen Tag auf die letzten 3 Jahre zurück?
Das ist, dieser Krieg hat die Menschen verändert, die ukrainische Gesellschaft verändert. Und ich würde sagen, für die Zeit, die wir beide leben und erleben auf dieser Erde, wird das auch so bleiben. Das ist doch sehr einschneidend, was die Menschen hier erlebt haben. Und die ukrainische Gesellschaft ist natürlich nicht mehr die gleiche, die sie noch vor 3 Jahren war. Sie ist wütender, sie ist müder auf jeden Fall, sie ist trauriger. Aber sie ist auch ein Stück weit härter geworden. Sie lebt seit 3 Jahren in diesem Krieg, mit diesem Krieg. Und das bedeutet Verlust, das bedeutet ständige Angst, das bedeutet, dass man nicht planen kann. Das bedeutet Entbehrung, das bedeutet jede Nacht Drohnenangriffe, Raketenangriffe, auch auf Städte, die weit weg sind von der Front. Es ist eine unglaublich große Belastung für die Menschen. Und am Anfang haben wir eine ganz große Einigkeit erlebt. Menschen, die zusammengerückt sind, die sich gegenseitig unterstützt haben. Und dann nach der gescheiterten Gegenoffensive der ukrainischen Armee im Sommer 23 kam ein Knick, von dem man sich bis heute nicht erholt hat. Seitdem werden die Probleme, die das Land hat mit der Mobilisierung, Gerechtigkeitsfragen, wer kämpft, wer versteckt sich, wer wird eingezogen, wer wird nicht eingezogen, wer macht was im Krieg, wer lässt sich vielleicht immer noch auch bestechen, wer ist korrupt, wer verarmt. Diese ganzen sozialen Gerechtigkeitsfragen werden immer größer und haben zuletzt doch zu auch vielen Rissen in dieser Gesellschaft geführt.
Ich wollte gerade sagen, das klingt wie eine ständige und sehr harte innere Zerreißprobe für ein ganzes Land im Grunde genommen, eine ganze Bevölkerung. Ganz egal, ob sie weit weg oder nah dran an der Front ist, ob sie im Moment den Krieg mittelbar oder nur unmittelbar zu spüren bekommt.
Ja, und die Perspektiven sind durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Beispielsweise im Osten der Ukraine leben Menschen, die fliehen jetzt nicht zum ersten Mal vor den russischen Truppen. Und für die ist das Thema soziale Unterstützung beispielsweise ein ganz großes Thema. Und die ist sehr gering, auch nach 11 Jahren Krieg. Und für diese Menschen dauert der Krieg eben schon 11 Jahre an. Und da werden mittlerweile Fragen laut, wie kann es sein, dass es kaum staatlich organisierte Flüchtlingsheime gibt, dass den Menschen nicht geholfen wird in Orten weit weg der Front neu anzufangen. Das schaffen diejenigen, die jung sind, die dort eine neue Arbeit finden, die vielleicht auch gut vernetzt sind. Aber ältere Menschen, die nicht so viel Geld haben, bleiben häufig bis zuletzt in diesen sehr stark umkämpften Gebieten. Und da sagen jetzt mittlerweile viele Menschen aus der Ostukraine, wir werden mit unserer Perspektive nicht gesehen.
Rebecca, vielen Dank nach Kiew.
Danke euch, danke für die Einladung.
Und das war die Episode 2 von Der Tag für diesen 24. Februar 2025. Das Team dieses Mal, Sissi Hartneck und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.